Langweilige Pitches, Buzzwords und unglaubwürdige Zukunftsmusik? Das alles hörst du bei uns nicht. Unsere Hidden Champions geben ehrliche Einblicke in die obligatorischen Höhen und Tiefen einer Gründung. Also schnall dich an und start up. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe von Hidden Champions, dem Startup-Podcast. Mit mir, ich bin auch wieder dabei, Selina Herr und heute mit meiner Gästin Cornelia Dingendorf. Hallo Conny.
Hi, ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
Conny, ich freue mich, dass wir hier jetzt mal zusammenkommen. Wir haben ja schon wirklich vor ein paar Monaten zum ersten Mal geschrieben. Da habe ich nämlich euer Startup, also wenn ich von euch rede, dann meine ich dich und Jacqueline Leuer-Hingsen und euer Startup Numa. Das ist mir begegnet bei meiner Recherche und da habe ich diese Webseite gesehen und wusste sofort, mit diesen Ladies muss ich auf jeden Fall sprechen und habe euch schon vor Monaten mal angefragt, habt ihr Lust, bei mir zu Gast zu sein? Und du hast sofort gesagt, ja, sehr gerne. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt in diesem Jahr mal zusammenkommen hier.
Ja, richtig gut. Und auch, dass dir die Seite und die Produkte direkt aufgefallen sind. Das ist super.
Auf jeden Fall. Und über die sprechen wir gleich dann auch auf jeden Fall noch ganz intensiv und ausführlich. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen natürlich, was jetzt zuallererst kommt. Unsere Warm-up-Runde. Eine Minute Zeit für ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und ich würde sagen, wenn du ready bist, lege ich los.
Bin gespannt.
Okay, dann geht's los. Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Gemüse oder Fleisch auf den Grill?
Gemüse.
Chaos oder Struktur?
Struktur.
Ehrlich?
Ja, voll.
Ich bin das harte Gegenteil. Das kann nur gut werden heute hier. Stadt oder Land?
Oh, ich muss ja was sagen, ne? Früher hätte ich wahrscheinlich 100% Stadt gesagt, jetzt sage ich mal Land.
Okay, und wo wohnst du aktuell?
In Düsseldorf.
Also in der Stadt. All-inclusive oder Abenteuerurlaub?
Boah, beides finde ich nicht gut. Beides würde ich nicht, also 100% Abenteuer nicht mein Ding und alles inklusive, boah, ist auch nicht mein Style, da muss ich echt passen, aber gut, okay, du willst es ja wissen, boah, ja, nee, dann all inclusive.
Dann doch lieber Füße hoch und schön am Buffet rauf und runter, verstehe ich komplett, muss ich sagen. Aber wenn ich da jetzt doch noch mal kurz ein bisschen hier einen kurzen Interrupt machen darf, wie sieht denn dann dein Urlaub aus?
Also meistens Airbnb und dann aber schon, wir gehen schon in Restaurants und machen schon einen coolen Urlaub und gucken, das wird, ne? Das macht schon Spaß. Aber jetzt so dieses volle Programm mit Hotel und morgens da irgendwie irgendwo sich hinsetzen und frühstücken, ja, wir haben ja auch ein Kind und so ist man flexibler und wir sind schon gerne so für uns und machen unsere kleinen Abenteuer, aber jetzt dieses ganz, ich stelle, sag mal, im Urwald mit Zelt oder irgendwo auf dem Land, das bin ich jetzt auch nicht so ganz. Das muss eine gute Mischung sein, ne?
Oh, da bin ich total bei dir. Ich liebe halt auch so Städtetrips, wo man alles irgendwie so selbst auch planen kann, ne? Und selbst die Städte so ein bisschen auf eigene Faust erkunden kann, ne? So, das ist auch eher meins, aber so in der freien Wildnis und mit Wildcamping und so, ah, weiß ich nicht. Okay. Okay, essen gehen oder essen kochen?
Essen gehen.
Sicherheit oder Risiko?
Risiko.
Nochmal zurück in die 90er oder ins Jahr 2034 beamen?
Auch für einen kurzen Abstecher nochmal zurück, hätte ich nichts dagegen.
Düsseldorf oder Dubai?
Düsseldorf.
Und zum Abschluss, lieber Podcasts hören oder selbst einen Podcast aufzeichnen?
Ich höre unglaublich gerne Podcasts, aber ich mag das auch, mich jetzt mit dir zu unterhalten.
Das sind sehr gute Voraussetzungen für unser weiteres Gespräch, Conny. Dann lass uns doch mal einsteigen in Numa, in das Thema Numa. Damit würde ich gerne starten. Erzähl du doch mal bitte, um was für Produkte es sich handelt, was das für ein Unternehmen ist, welches ihr zu zweit gegründet habt, 2021.
Ja, super gerne. Also, wenn du dir so vorstellst, du bist schwanger und du hast den Schwangerschaftsglow und alles ist toll und alle freuen sich aufs Kind und dann wird die Kliniktasche gepackt und was kommt da rein? Normalerweise Babyklamotten, ein Haargummi und eine Zahnbürste. Und viele Frauen vergessen halt total, Dinge für sich und ihren Körper einzupacken, ne? Weil nach der Geburt, damit ist es ja nicht erledigt, da fängt es erst richtig an, denn du kommst in dein Wochenbett und das geht über ein paar Wochen und du bist auch einfach eine Mama und du musst dich irgendwie auch so ein bisschen um deinen Körper kümmern, um den neu gewonnenen, wundervollen Mamakörper. Und da gibt es heutzutage in Deutschland so Produkte wie vor 50 Jahren, nämlich Netzunterhosen, oder Binden, die so groß sind wie Schiffe, oder man bekommt Inkontinenzeinlagen. Und das ist alles irgendwie ungeil. Ne? Wir sind alles moderne Frauen und wir möchten irgendwie auch, es gibt für jeden Pickel eine Creme, aber eben für deine Intimzone und für deinen Körper, der wirklich viel geleistet hat, gibt's nichts. Das ist ein bisschen schade und da kommt so ein bisschen die Jackie ins Spiel, die ist Amerikanerin und hat damals, als sie ihre erste Tochter bekommen hat, ihre zweite Tochter auch so ein bisschen geguckt, Mensch, was gibt's denn? Und in Amerika gibt's ja schon das ein oder andere Produkt dazu. Da gibt's ja auch keine Hebammen, da gibt's ja klassischerweise die Doulas und man muss sich viel selbst versorgen. Selbst ist die Frau und da gibt's eben das ein oder andere schon. Und der Vergleich zum deutschen Markt war dann der, dass es sehr ernüchternd war. Hier gab's nämlich nichts. Jackie wusste, wie ich so drauf bin. Ich komme aus dem Marketing, habe 15 Jahre lang in Werbung und Marketing gearbeitet, hatte auch schon mein erstes Startup, mein Jupiler, erfolgreich gegründet. Und dann sind wir auf einem Business-Meeting zusammengekommen und sie hatte mir erzählt, Mensch, ich habe so eine Idee und hast du nicht Bock? Und so ist letztendlich dieses ganze Produktportfolio mit mir zusammen entstanden, was da so jetzt, was du halt jetzt kaufen kannst und was du siehst. Ja, also wir waren wirklich sehr schnell. Wir haben uns in Corona dann zusammengesetzt als zwei Frauen, die auch Kinder haben und dieses ganze Thema natürlich auch kennen und haben das Ding dann gerockt, ne, und haben das entworfen. Und das ging wirklich fix und ich sag mal, ein halbes Jahr später waren wir schon bei die Höhle der Löwen.
Krass. Das ist wirklich im Eiltempo von der Idee bis hin zu, komm, wir gehen damit raus an die Öffentlichkeit. Was ich besonders cool fand, war der Satz auf eurer Seite, Lifestyle hört nicht mit der Geburt auf. Und das in Kombination mit euren Produkten und wie sie designt sind. Ja, also wenn man sie beschreiben möchte, sie sehen irgendwie sehr, sehr weich aus durch diese runden Formen. Ne? Sie sind sehr, sehr einfach designt, aber sie sehen nicht so klinisch aus irgendwie, sondern auch modern, bisschen stylisch, ne? Und dann dachte ich mir so, ja, das passt total, dieses Wort Lifestyle dazu. Und gleichzeitig habe ich auch gedacht, ey, Ladies, also wenn ich mich jetzt an die Geburt von meinem Sohn erinnere und die Zeit danach, weiß ich jetzt nicht, ob das so Lifestyle war. Also
es ist so spannend, das Thema. Gut, dass du das sagst und auch so ansprichst, weil ich hatte vor kurzem einen ganz netten Talk mit einer Jupiler-Kundin. Wir haben ja auch viele Mamas bei uns in den Studios und sie hat auch gesagt, Mensch, eigentlich ist das Normalste der Welt. Man müsste davon ausgehen, dass es auch für die Frau nach der Geburt Produkte gibt, die dir helfen irgendwie bei der Regeneration, die dich auch würdevoller dastehen lassen, als wie halbnackt und durchgeblutet. Es ist der Wahnsinn, Selina, dass es da wirklich noch, also uns gibt's jetzt, klar, und der eine oder andere poppt natürlich zusätzlich auch auf, was normal ist, wenn man mit Produkten rausgeht. Und das ist auch wundervoll, dass immer mehr darauf kommen, hey, das ist irgendwie ein Markt und die Frauen brauchen uns wirklich. Und Shoutout an meinen Mann, der Designer, der den Namen entwickelt hat und auch das Design, der ist ja auch Papa. Und er kennt ja auch mich als Frau und was ich mir so wünsche und wie kann so ein Produkt letztendlich aussehen. Und es sollte natürlich nicht so eine cleane Dose sein wie von einem Hightech-Kosmetikprodukt. Natürlich nahbar und es ist auch eine emotionale Phase, aber es sollte trotzdem cool sein, weißt du? Und natürlich der Touch rosa, weil es um Frauen geht und so. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen und Jackie, Volker und ich haben da echt, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, ja.
Also ich bin vor ein bisschen mehr als 14 Jahren Mama geworden und ich kann mich da halt wirklich noch total gut an diesen Moment erinnern, als ich zum ersten Mal in den Spiegel geblickt habe nach der Geburt. Und als du das mich gerade gesagt hast, man steht da irgendwie nackt vom Spiegel, irgendwie, weißt du nicht, ne, das Blut, man ist im Wochenbett, es ist alles irgendwie eklig und auch natürlich neu. Und ey, du glaubst gar nicht, wie sich dieses Bild eingeprägt hat bei mir. Und dass ich gedacht habe, ey, darauf hat mich keiner vorbereitet. So, ne? Was passiert jetzt hier eigentlich? Und dann musst du dir diese Windel anziehen. Und da habe ich mir echt gedacht, sag mal, was ist das jetzt hier? Und ich soll aber glücklich sein und mich freuen darüber, dass ich jetzt Mama geworden bin. Es sind so viele Gefühle auf mich eingeprasselt, von Glück über, aber auch Abschied von meinem alten Körper. Ne? Also das hattet ihr ja auch irgendwie auf eure Seite auch geschrieben, dass es einfach eine super emotionale Phase ist und dass eure Produkte da auch einfach unterstützen können.
Aber auch wirklich, wie du sagst, und gut, dass du es ansprichst, du wirst mit einer komplett neuen Situation und einem neuen Körper konfrontiert Und das passiert alles innerhalb von Stunden. Und das ist ein unglaublich tiefer und emotionaler Moment, abgesehen davon, dass sich die Familienkonstellation ändert, du dich räumlich nochmal verändern wirst und musst vielleicht demnächst. Da passieren so viele Dinge mit dir. Und wenn du da keine Hilfe von außen oder eine gute Aufklärung bekommst, und wenn es am Ende das Produkt ist, was du in der Hand hast, wo du sagst, hey, das hilft mir echt und das muss ich irgendwie meiner Freundin empfehlen, weil die hat das auch bald vor sich, dann sind wir da schon einen richtig großen, modernen Schritt weiter.
Auf jeden Fall. Du hattest ja auch gesagt, das ist quasi, bevor ihr damit angefangen habt, hier in Deutschland quasi etabliert habt, kein großes Thema gewesen, diese Hygieneprodukte für das Wochenbett. Warum ist dieser Markt deiner Meinung nach so dermaßen vernachlässigt gewesen? Weil wir bewegen uns nicht in den 60er, 70er Jahren oder so, ne? Wir reden von 2021 und das ist irgendwie total traurig. Warum hat sich das niemand getraut? Warum hat sich das niemand gewagt? Was glaubst du, warum dieser Markt halt einfach so leer war, bevor ihr reingestartet seid mit Newmar?
Naja, also du erinnerst dich sicher an den Periodenmarkt, der vor 10 Jahren auch mit vielen erfolgreichen Female-Foundern durchbrochen wurde. Und zuvor war das auch kein Thema. Da gab es dann die Binde von XY und groß wurde da auch nicht drüber gesprochen. Und irgendwann wurde das dann so aufgebrochen und es gab dann die Tassen, verschiedene Tamponhersteller, verschiedene Binden, die Periodenunterhosen. Und das kam mir dann irgendwie auch mit der Zeit und manches braucht halt einfach Zeit. Und das sind halt Themen, weiche Themen, Female-Themen, die halt nicht so betrachtet werden können wie harte Fakten, wie wenn jemand eine App entwickelt. In den männerdominierenden Märkten findest du niemanden, der sich jetzt mit diesen weichen Frauenthemen beschäftigt. Abgesehen davon ist es ein bestimmter Zeitraum in der Phase einer Frau, in der Lebensphase einer Frau. Und das ist wirklich eine sehr spitze und marketingdankbare Zielgruppe, weil du genau weißt, wie sprichst du diese Frauen eigentlich an? Weil es gibt nur diesen einen Moment und nicht den drumherum. Also spitz und zielgenau, aber auch eben klein, in sich aber groß. Weil schau, mein Argument ist immer, jeder Mensch hat eine Mama auf dieser Erde. Das bedeutet, Celina, jede Mama hat ein Wochenbett. Und so klein ist diese riesige Gruppe ja dann letztendlich doch nicht mehr. Mhm. Und es gibt ein ganz schönes Beispiel in den USA. Da gibt es eine Firma, die haben ähnliche Produkte. Amerikaner sind oft, was Produkte angeht, weiter. Das wissen wir auch. Aber in dem Bereich eben auch, weil es die Hebammen und die Versorgung im Krankenhaus nicht gibt. So sind die Frauen auf die Idee gekommen, selber für sich zu sorgen mit Produkten. Und da gibt es eine spezielle Firma und die ist einfach so unfassbar erfolgreich. Und da kann man auch nicht mehr sagen, hey, das ist einfach nur so eine Nische. Nein, es sind Menschen, die Menschen bekommen und gebären und die Hilfe brauchen. Und und ich denke deswegen, weil es dieser kleine, in Anführungszeichen, Frauenmarkt ist es natürlich, im Großen und Ganzen wird es nicht so gesehen. Ich meine, wenn ich den 5. Schuh herstelle oder die 10. Creme, dann kann jeder damit was. Ob das sinnvoll ist, das weiß ich nicht. Ob ich jetzt den 10. veganen Labello oder jetzt nicht die Marke, Lippenstift, aber gut gemacht, ne? Lippenstift entwickeln muss. Aber es nutzt halt jeder. Ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Und für uns ist halt unglaublich wichtig, Sinnvolles zu produzieren, was Menschen hilft.
Glaubst du, dass es schwieriger ist, für Frauen Hygieneprodukte, Investoren und Unterstützer zu bekommen in der Gründungsphase?
Das kann sein. Wir hatten diese Thematik, weil wir Investoren haben, hatten wir diese Thematik nicht, weil die Investoren, die wir in unserem Umfeld haben, die haben halt wirklich an uns geglaubt. Und interessanterweise sind das Männer. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt an die VCs denken und an größere Schritte, ja, die wir noch nicht gegangen sind oder die wir gerade nicht gehen, weil wir gerade eine Strategie verfolgen, dann ist es sehr wahrscheinlich schwieriger als Produkt. Und natürlich dann auch noch in dem Female-Bereich jemanden für dich zu gewinnen. Definitiv.
Kann ich gut nachvollziehen, beziehungsweise ich habe halt auch eben schon in anderen Folgen, in denen ich mit weiblichen Gründerinnen gesprochen habe, eben dasselbe gehört, dass es schwieriger ist, als Frau generell Unterstützung zu bekommen, oftmals, was die Finanzierung betrifft. Das habe ich zum Beispiel auch von Anna Alex gehört, mit der ich hier auch bei Hidden Champions schon gesprochen habe. Und dann, wenn es eben um so ein Frauenthema auch geht, auch da hat zum Beispiel die Bettina Steinbrugger dann mir das Ähnliches erzählt, dass es da dann nochmal schwieriger wird, wirklich Leute mit ins Boot zu holen, was ich super diskriminierend finde, ne? Also das ist halt echt schade, weil das so wichtige Themen sind und ja, also was wären wir ohne Frauen und ohne die Geburt am Ende?
Am Ende ja, genau. Und Frauen gründen gerne für Frauen und entwickeln gerne Lösungen für andere Frauen oder für die Menschen um sie herum. Und das hat oftmals nichts mit dem großen Massenmarkt zu tun. Ne? Das ist halt, das unterscheidet sich so schon, weil wir vielleicht von unserer Art und Weise her schon eher die caring people sind, die darauf achten, was kann ich tun? Hier ist ein Markt, der ist natürlich nah an mir dran. Ich habe das als Frau selber durchgelebt. Jackie hat das, wir haben das alle, wie du ja selber sagst, durchgelebt und haben dafür direkt eine Lösung gefunden. Und da würde jetzt ein Mann natürlich so in dem Sinne nicht drauf kommen, weil es gar nicht sein Markt ist. Ne? Also die machen dann andere Dinge. Und ich bin auch nicht mit diesem Mann-Frau-Thema. Für mich zählt immer die Leistung. Und ich bin gar nicht so dieses, ich fühle mich diskriminiert und ich finde, Männer werden mehr gehypt. Also da bin ich entspannt, weil ich finde, der gut arbeitet und der gut leistet, soll bitte den Zuschlag kriegen. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt solche Start-ups, und es gibt eben solche Startups, ne? Und es gibt die Tech-Startups und die Food-Startups und es gibt die Healthcare-Startups. Und ich finde, da müsste man eigentlich hingucken, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau gegründet hat, ist mir jetzt letztendlich, okay, ich bin eine Frau, aber es ist jetzt eigentlich wurscht. Nun, man hätte vielleicht auch einen Mann gründen können, wenn es seine Thematik gewesen wäre. Nun ist es nicht seine, anyways. Aber vielleicht sollte man sich einfach die Märkte angucken. Tech ist halt einfach natürlich von der Skalierung her nochmal anders zu bewerten als eine Binde. Machen wir uns nichts vor. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass das eine wertvoller ist, inhaltlich gesehen und für die Menschheit, als das andere. Und ich finde, da müsste man eigentlich eher hingucken und die Gelder anders verteilen. Ich sage auch mal Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also ich tue was für Frauen und tue nachhaltig für deren Leben etwas, dass sie gut durchs Wochenbett kommen, dass sie gut mit ihrem Körper klarkommen, dass sie keine komischen Gefühle, dass sich das alles natürlich entwickelt, dass sie eine Hilfe haben. Das hat natürlich eine sehr hohe Wertigkeit letztendlich für die Menschheit, muss man ganz klar sagen. Und da, finde ich, kann man hingehen und sagen, hey, was ist wichtig für Frauen und für unsere Gesellschaft? Und was ist eigentlich so das 10. MeToo-Produkt? Okay, das 10. MeToo-Produkt macht zwar die Skalierung, aber lass uns genauer hingucken, was tut dieses Produkt für die Menschheit oder für die Frauen oder für Männer oder für Kinder? Es gibt ja viele Beispiele. Und da, finde ich, sollte man eher hingehen.
Du hast es gerade gesagt, ihr gebt wirklich etwas Gutes in die Welt, was anderen Menschen, vor allen Dingen Frauen und gebärenden Menschen, hilft. Und trotzdem habe ich gelesen bei euch auf einem Insta-Account, dass ihr auch mal mit irgendwie ja negativen Nachrichten zu kämpfen hattet. Ich habe da mal so ein Statement von euch gelesen, was ich in den Highlights gefunden hatte. Da hattet ihr wirklich deutliche Worte gefunden, zu Menschen, die immer wieder meckern wollen, was auszusetzen haben, entweder an eurem Startup oder an euch als Gründerin. Wie geht man damit um? Also ihr kamt in diesem Statement, finde ich, sehr stark rüber. Also das war total selbstbewusst und es war wirklich so, ey Leute, macht mal bitte selber irgendwas Gutes für die Welt. Wir versuchen hier wirklich was zu rocken und wer was zu meckern hat, der soll, weiß ich nicht, einfach weitergehen. Wie bleibt man da stark, wenn man auch so Gegenwind bekommt von, ja, weiß ich nicht, wenn man versucht, irgendwie was Gutes in die Welt zu bringen und dann kommt das Internet und rotzt dir irgendwas unter solche Beiträge. Ist das nicht frustrierend auch?
Gerade nach Die Höhle der Löwen poppt natürlich das ein oder andere auf und es gibt immer Menschen, die zu allem irgendwie, ob anonym oder nicht, etwas kommentieren. Ne? Also das kennt man aus dem Social Media natürlich. Es ist natürlich super einfach, mal schnell eine Zeile drunter zu schreiben, so, was macht ihr denn da? Schon wieder irgend so eine blöde Binde und sowas. Interessiert uns gar nicht, weil das ist ja alles erstens nicht unser Niveau, zweitens inhaltlich völlig daneben. Also mich persönlich, ich kann ja jetzt in diesem Podcast für mich sprechen. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen länger Unternehmer und habe mit meinem Jupiler ordentlich was aufgebaut. Das habe ich ja 2016 gegründet. Und da bin ich auch schon, Selina, durch viele Höhen und Tiefen des Gründerdaseins gegangen. Und mit der zweiten Gründung Numa, ich habe ja auch viel gelernt. Und man wird souveräner und man wird entspannter und man guckt sich die Dinge einfach von oben an, um sie besser zu bewerten. Und da kann mir egal, wer was sagen, da ignoriere ich. Also da gehe ich auch gar nicht drauf ein, egal welcher Kommentar wo steht. Das hat mich eigentlich, um ehrlich zu sein, noch nie interessiert. Da bin ich aber auch selbstbewusst genug, um das zu differenzieren, was hat jetzt wirklich einen Wert und wo muss man drauf eingehen und worauf nicht.
Du hast gerade gesagt, du hast schon sehr viel gelernt natürlich von der ersten Gründung oder aus deiner ersten Gründerphase. Was ist denn so das, was die Gründung von Numa sehr viel einfacher gemacht hat? Welches Learning hast du da mitgenommen und hast gedacht, oh gut, dass ich das schon mal durchgemacht habe?
Insgesamt, wenn du in Deutschland gründest, alle Nettigkeiten, die damit einhergehen, die sind dann schon mal einmal durchlebt. Alles, ne, was das Finanzamt angeht oder ich sag mal Steuerberater, diese ganzen strukturellen, inhaltlichen Geschichten, die sind ja dann schon mal einmal gelernt und gelebt und Ablage P ist erledigt. Das hast du dann natürlich schon mal drauf. Da gibt's dann auch nicht mehr die großen Stolpersteine, wobei wir hier im Produktbereich sind. Da muss man noch mal ein bisschen anders denken, noch mal sich einiges mehr anlesen. Dienstleistung, Produkt muss man dann natürlich schon ein bisschen unterscheiden, wie man das handelt nach außen und nach innen. Aber das ganze Leadership, Teamführung, strukturiert arbeiten, ja, das baut ja schon im Grunde genommen aufeinander auf, aber man schöpft ganz viel aus dem, was man jahrelang schon gelebt und erlebt hat und macht einen gelassener und ruhiger. Wie gesagt, ich habe ja auch ein Kind, der wird jetzt 10. Mich haut so schnell um Eltern nichts mehr so um, ne? Also, ja. Ich bin relativ ruhig. Ich sag mal, als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, da war ich schon ein bisschen nervöser manchmal. Ja? Wenn was nicht direkt geklappt hat, wenn ich habe mit den Hufen geschart, das musste immer alles sofort. Das ist jetzt natürlich immer noch so. Ich habe schon einen guten Drive und ich bin schon sehr schnell und mache viele Dinge parallel und habe einen vollen Tagesplan. Aber ich gehe mit einer größeren Gelassenheit und Souveränität dadurch.
Ich hatte auch ein Zitat gelesen, ich weiß nicht mehr, ob das die Jackie war oder du, die gesagt hat, ich wusste zwar, dass man als Gründerin einen langen Atem braucht, aber ich hätte gern gewusst, wie lang der wirklich sein muss. Also ist jetzt auch das etwas, was du vielleicht anderen Gründerinnen und Gründern raten würdest, da einfach ja manchmal vielleicht auch die Zähne zusammenzubeißen, nicht aufzugeben und einfach weiterzumachen, auch wenn es mal ein bisschen anstrengend wird?
Absolut. Also es gibt immer Phasen, es ist ja je nachdem, wie du deine Unternehmung gestaltest, wie sie wachsen soll, wenn sie organisch wächst, ne, dann wächst ein Zweig, den schneidest du ab, damit der andere mehr Kraft hat und so weiter und so fort. Das ist super, super wichtig, dass man einfach im Flow ist, dass man mit den Dingen geht, so wie sie kommen, wie sie von dir verlangt werden. Ja.
Ich fand auch ganz interessant, dass ihr euch mit der Berliner Bubble nicht identifizieren könnt. Das hatte ich nämlich auch in mehreren Interviews immer wieder gelesen und fand das ganz spannend, dass ihr gesagt habt, das ist einfach nicht unsere Welt, das ist nicht unser Vibe. Deswegen gerne nochmal ja an dich die ganz konkrete Frage, warum könnt ihr euch mit dieser ja Szene quasi, mit dieser Startup-Szene der Berliner Bubble in Anführungsstrichen nicht identifizieren? Warum seht ihr euch da nicht? Warum grenzt ihr euch dazu ab?
Ja, das kam, glaube ich, im Zuge von Die Höhle der Löwen, irgendwie um die Zeit muss das gewesen sein, kam das auf. Also wenn man gründet in Nordrhein-Westfalen oder speziell jetzt auch hier in Düsseldorf und so, man kriegt ja von Berlin auch und von dieser Szene nicht so viel mit. Also um ehrlich zu sein, bin ich auch jemand, auch wieder ich persönlich, der sich mehr mit den Dingen vor Ort und hier beschäftigt, als wie jetzt tagelang, wochenlang bei LinkedIn mir die Berliner Szene anzugucken. Das schaffe ich zeitlich gar nicht. Dazu habe ich habe zwei Firmen, ich habe eine Familie. Da bin ich ganz ehrlich hands-on hier in der Szene unterwegs und gucke. Deswegen, wenn so von Start-up-Welt in Deutschland gesprochen wird, ist es natürlich Berlin. Da sind ja auch mittlerweile echt schillernde Menschen, großartige Leute unterwegs, die viel geschafft und geleistet haben. Aber da ist so wenig, ich sag mal hier in Nordrhein-Westfalen oder speziell Düsseldorf von zu fühlen. Ne? Also das sind so, Müssen mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit dem Startup-Verband und so, wie sich das so sich so entwickelt mit der Verena, die das ja jetzt irgendwie auch alles, diese ganze Startup-Szene da so ein bisschen führen wird. Ich freue mich sehr darauf. Vielleicht bringt sie Deutschland mehr zusammen. Das fände ich mega, dass man sich auch einfach mal begegnet und miteinander wächst. Also das fände ich schon großartig.
Also das ist ja auch etwas, was ich hier immer wieder höre, dass gerade so Netzwerken vor allen Dingen in der jungen Gründungszeit super, super wichtig ist, und habe auch schon tatsächlich gehört, dass es gerade für Frauen super wichtig ist, eben ein großes, gutes Netzwerk zu haben. Wie siehst du das? Also ich weiß, du hast gerade gesagt, ich unterscheide nicht immer so zwischen Frauen und Männer, aber vielleicht generell grundsätzlich Netzwerk, wie siehst du das?
Ich könnte in Netzwerk aufgehen, so viele Anfragen und so viele Netzwerktreffen und kleine und große und mittelgroße und Frauen und Männer und divers und was alles rauf und runter alles gibt, da könnte ich gar nicht mehr arbeiten, wie viele tolle Treffen es alles gibt. Und das hat auch alles seine Berechtigung, aber man muss ganz ehrlich sich die Dinge auch aussuchen, was hat einen Wert für mich, was hat einen Mehrwert für mich selbst, was bekomme ich auch, was kann ich geben und was bekomme ich und wie wichtig ist mir dieses Treffen, weil in diesem andauernden Netzwerken, was sicherlich in Phasen des Lebens super wichtig ist, kann auch richtig Bock machen und Spaß machen, aber man darf auch nicht vergessen, man muss auch zwischendurch mal weiterkommen mit einem eigenen Brand und Business. Das ist aber bei mir jetzt so, ne? Das heißt jetzt nicht, dass es wieder für, es ist wieder wirklich nur meine persönliche Meinung. Da kann auch wirklich jeder seine eigene persönliche Meinung zu haben. Aber für mich ist das zu viel. Es ist mir zu kleinteilig. Ich finde mich in den vielen Portalen, Einladungen, Treffen nicht mehr zurecht und bin müde, mich da durchzuarbeiten. Ich habe meine Leute, an die ich mich wenden kann. Oder Leute wenden sich an mich. Und das ist es dann. Ich danke allen für Einladungen, für Ideen, für Vorträge. Aber es ist dann doch in der Masse tatsächlich zu viel. Und deswegen bin ich da so ein bisschen mittlerweile, entferne ich mich da so ein bisschen von. Weil mich das auch nicht weiterbringt. Also ich bringe Menschen weiter. Aber mich persönlich hat das bisher noch nicht cool weitergebracht. Vielleicht war ich dann aber auch noch nicht auf dem richtigen, vielleicht sollte ich dann doch nochmal nach Berlin gehen. Was hältst du davon? Vielleicht war ich einfach auch noch nicht auf dem richtigen Treffen hier. Das kann natürlich auch sein. Aber es ist zu viel.
Nee, ich find's cool, auch mal ja die andere Seite zu hören oder eine andere Haltung zu hören. Also warum auch nicht, dass es gibt wahrscheinlich auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die genauso fühlen wie du und sich vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen von diesen ganzen Netzwerkern und sich jetzt wahrscheinlich zurücklehnen und sagen, ey, geil, ich bin nicht die Einzige oder der Einzige, der so empfindet und ich möchte mich so ein bisschen mehr auf mich und mein Business fokussieren und besinnen. Also von daher ist es ja auch immer schön, auch mal eine andere Meinung zu hören. Wie war das bei bei der Gründung von Jupila? Hattest du da großartig irgendwie Unterstützung oder hast du das wirklich komplett allein gerockt? Also gab es da irgendwie, weiß ich nicht, dann auch mal Austausch oder wie auch immer? Oder hast du gesagt, ey, ich...
Also mit Jupila ist das ein bisschen anders gelaufen, als wie man das so... mit einem Funding und einem Investor und so. Das war, Jupila ist organisch gewachsen. Das habe ich gegründet aus einer großen Leidenschaft heraus, weil ich bin auch Sportler und habe mir den Markt angeguckt und es gab damals nichts Vernünftiges oder beziehungsweise Modernes, für mich in der modern interpretierte Rückbildung, die jetzt für mich cool wäre oder war. Und das gab's halt nicht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das kreiert und konzipiert und ausgearbeitet und so ist Jupila entstanden. Das ist jetzt mega die Kurzfassung. Nee, das ist ganz organisch mit mir alleine entstanden und bis heute meins und ist so über die Zeit groß geworden. Also es ist halt irgendwann positiv nach einem Jahr eskaliert und ich musste 2-3 Studios mehr aufmachen. Ich wusste gar nicht, wohin mit den Leuten, ne? Genau, also das kannst du jetzt nicht so als das klassische Start-up bezeichnen. Das war es nicht und ist es auch nicht.
Aber auf jeden Fall bist du eine Selfmade-Boss-Lady. Conny, wollen wir zum Abschluss auch nochmal erzählen, dass Jupila und Numa ja auch eine ja, so eine Überschneidung haben, oder? Also ich habe auf der Seite gesehen, da gibt es tatsächlich auch Kurse, die mit eingebunden sind auf der Seite von Numa.
Also das ist natürlich für mich als Frau und auch Unternehmerin richtig dankbares Szenario jetzt gewesen, weil ich habe ja mit Jupila die Frauen betreut vor und nach der Geburt. Unsere andere Säule ist Barworkout, aber das hat jetzt nichts natürlich mit der vor- und nachgeburtlichen Phase zu tun. Und dann kam natürlich Jackie später in mein Leben und wir haben Numa erschaffen. Mit den Produkten und das ergänzt sich insoweit natürlich wundervoll, dass ich meine Studios nutzen kann als Fläche für die Produkte und die Frauen, die ich in der Schwangerschaft betreue oder mein Trainerteam betreut, kann natürlich da schon hingehen und sagen, okay, pass auf, das wäre vielleicht was für dich nach der Geburt und umgekehrt kann Numa per digital dafür sorgen, dass unsere digitalen Kurse ein bisschen gezeigt werden. Also es befruchtet sich komplett beidseitig und ist für mich einfach so ein richtiger, schöner Lebenszyklus, der da abgedeckt wird, einer Frau.
Ich meine, das sind beides deine Babys, ich weiß, ne? Ich möchte jetzt auch nicht fragen, welches du lieber hast. Das macht man ja bei Kindern auch nicht. Aber die beiden Unternehmen sind ja schon ein bisschen unterschiedlich. Das eine eben ist ein Produkt, was man in der Hand hat. Das andere ist auch sehr, also da hast du Studios, da kommen Menschen hin. Es werden irgendwie Kurse und Trainings angeboten. Kann man da irgendwie sagen, dafür schlägt mein Herz ein bisschen mehr, weil du da vielleicht mit den Menschen mehr in Kontakt bist bei Jupila? Oder es hat beides seinen Charme und seinen Reiz für dich als Unternehmerin?
Beides ist für mich in sich und so, wie es da steht, sehr wertvoll. Inhaltlich über die Menschen, aber auch über die Produkte. Insofern muss man das schon separieren. Das eine ist doch mehr als für mich jetzt faktisch getrieben und das andere ein bisschen mehr emotional, weil du, wie du sagst, ich mit Menschen arbeite. Aber es ist beides für sich gleichwertig, wichtig und hochwertig und für mich insofern beides gleich zu verteilen tatsächlich. Aber ich gucke mir das nicht, ich kann es nicht gegeneinander matchen, weil es zwei komplett unterschiedliche Themenbereiche sind, die sich über die Lebensphase der Frau miteinander verbinden. Klar, bei Jupila habe ich natürlich ein großes Team. Ne? Da arbeite ich mit Menschen, da habe ich ein Office-Management. Das ist nochmal mehr dieser Firmen, ja, das Firmengefühl, was sich da jetzt auftut. Das ist ja auch meine Family irgendwie. Jupila ist meine Family gewachsen. Und bei Numa sind es Jackie und ich und wir haben ein super Verhältnis. Und mein Mann, der im Background auch dabei ist, das kann man insofern gar nicht so richtig gut vergleichen. Ich liebe alles. Alles, was ich erschaffen darf und was ich machen darf und wo ich Menschen dran teilhaben lassen kann, stehe ich 100% hinter und lebe das auch authentisch.
Zum Abschluss, was ist so für dich das Tollste, Schönste, Bereicherndste für dein Leben am Gründerinnensein?
Ich bin unglaublich gerne selbstständig. Ich gestalte meinen Tag so, wie ich ihn möchte, bin viel effektiver. Und das Allertollste ist, dass ich das verbinden kann mit meiner persönlichen Situation, dass ich ein Kind habe. Und ich dann arbeiten kann, wenn es mir passt. Und ich bin sehr effektiv. Und Mütter sind insgesamt übrigens sehr effektiv, weil sie sehr jonglieren müssen. Und der Tag hat auch für Moms, die so viel haben, so viel zu tun haben, auch nur 24 Stunden oder 12 oder 10. Insofern bin ich dankbar, dass ich mein Leben so gestalten darf, wie ich das möchte. Das ist das Coolste daran. Aber es gibt natürlich auch viele Seiten, wo man sagen würde, musstest du dir das jetzt antun? Und am nächsten Tag sagst du, ja, das ist es wert.
Es ist so schön, dass du das nochmal so zum Abschluss gesagt hast. So ein bisschen Realität. Das tut immer gut. Natürlich gibt es nicht nur diese rosaroten, tollen Tage, sondern man muss sich auch ein bisschen durchbeißen können. Und ich finde, du hast hier ein tolles Bild uns gezeichnet von deiner eigenen persönlichen Gründerreise und deinem Unternehmen, Cornelia Dingendorf. Dankeschön, dass du heute hier bei Hidden Champions mein Gast gewesen bist.
Super lieb, ich danke dir.
Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt euch auch auf jeden Fall nochmal gerne durch alle anderen Folgen natürlich durchhören. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Wir würden uns auch darüber freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst auf Spotify. Kostet nichts, bringt uns aber viel. Und ansonsten hören wir uns einfach dann beim nächsten Mal. Ich sage tschüss, ciao und bis bald.
Hidden Champions, der Startup-Podcast, wird präsentiert von Edindex.